Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hör mal, wer da hostet Podcasts. Mein Name ist Nick. Wir sprechen dieses Mal über den Gutenberg-Editor und dazu eingeladen habe ich mir Birgit Pauli Hack. Und damit ihr wisst, wem ihr dazuhört, starten wir genau damit in die Sendung.
Ja, gerne. Mein Name ist Birgit Pauli Hack und ich bin am Internet produziere Webseiten seit 1996. Also als Hobby erstmal und dann sind wir, mein Mann und ich, nach den USA ausgewandert, 98. Und ich habe dann in 2002 meine Firma gegründet, wo wir dann für 20 Jahre Webseiten produziert haben und andere IT-Probleme gelöst haben. Vornehmlich im Vereins- und im NGO-Bereich, aber eben auch mit Künstlern, Schreiber, also Autoren und Fotografen. Und im Jahre 21, so nach der Pandemie, habe ich mich dann bei Automattic beworben als Developer Advocate und arbeite seit August 21 für Automattic. Bevor in 2017 ist ja der Gutenberg Editor in Paris vorgestellt worden und seitdem, seit 2018, publiziere ich auch die Webseite Gutenberg Times mit einem wöchentlichen Newsletter über alle Dinge, die Blog-Editors sind. Also ob das nur Blogposts sind oder Tools oder Plugins, neue Plugins, Themes. Das ist also seitdem, ich bin jetzt in der 272. Ausgabe. Oh. In 19 habe ich dann mit ein paar Gutenberg-Contributor angefangen, einen Podcast zu haben. Das ist das Gutenberg Changelog, wo man also alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen, je nachdem, wie das ausgeht mit den Terminen, die neueste Plugin-Version durchgehen, in was ist interessant, ja, was ist released worden an Interfaces und an neuen Extensions für Plugin und Theme Developers. Wie schaut das aus mit Block Theme und sowas alles? Und das ist jetzt auch schon im 4. Jahr. Und wir sind bei der Episode 91, die diese Woche aufgenommen wird. Ist allerdings alles in Englisch. Und hin und wieder macht man in der Gutenberg Times auch so Live Q&A an YouTube mit Panel-Discussion über ein bestimmtes Thema. Die letzte war über Designsysteme zusammen mit Theme JSON und wie man das von Figma aus automatisieren kann in a WordPress-Theme, was eigentlich dann schon für die Enterprise-Level oder für die großen Seiten unheimlich wichtig ist, dass da der Workflow ist. Also das ist also jetzt so rundherum das, was ich mache. Ich bin auch teilweise am Release involviert. Also jetzt 6.4 kommt jetzt raus. Entschuldigung, hin und wieder gibt es jetzt ein paar Englischwörter drin, die also mehr schneller einfallen als die Deutschen.
Nicht schlimm, alles gut.
Ja, so, das ist also jetzt ungefähr, ja, und dann bin ich eben auch auf WordCamps. Ich werde in WordCamp Germany sein, da allerdings auch in Englisch einen Vortrag halten über die verschiedenen Levels, wie man den Blog-Editor für die Kunden customisieren kann, ohne dass man jetzt direkt in Blog-Development einsteigen muss. Da gibt es also mehrere Ebenen, die man da überbrücken kann. So, das war jetzt die 5-minütige Einführung.
Gar kein Problem. Du hast jetzt ganz viel erwähnt. Also die ganzen Sachen, die erwähnt wurden, wie die Website, Newsletter, Podcast, YouTube etc. pp. Findet ihr in den Shownotes dann. Was mich interessieren würde, du hast erzählt, du hast in den 90ern, Ende der 90er sozusagen angefangen mit dem Webseitenbau. Wie bist du dazu gekommen? Also das ist ja noch recht früh.
Es war recht früh, ja. Und es war auch sehr rudimentär, aber ich habe in 94 ein Sabbatical genommen, habe also keine Arbeit gehabt und habe mich aber dann technologisch sehr viel weitergebildet. Das war in diesen Online-Foren. Und da bin ich dann, es war also erst CompuServe und eher sowas, und da bin ich dann eben drauf gekommen, dass dieses Internet ja eigentlich ganz gut, es kam jetzt gerade an und dass man mit der ISDN-Anlage eigentlich ganz gut reinkommt, oder ISDN, das war dann noch so zwei, ja, auf jeden Fall gab es dann, wir sind dann nach München gezogen und in München gab es das Bürgernetz München. Und da habe ich mich also sehr viel dafür interessiert, wie das Ganze funktioniert. Und habe also alles gelesen und habe dann auch einen Account gehabt und habe mir selber HTML beigebracht. Und dann auch gemerkt, dass einige anderen von München, die auf diesem Bürgernetz sind, so die ersten Schritte für Webseiten machen. Und da habe ich dann einfach das, was ich gelernt habe, auch in einer guten, es war kein Blog, weil damals gab es den nicht, aber habe das immer wieder mal so, ja, Links, wie man weiter sich weiterbildet mit Webseiten bauen, habe auch ein Verzeichnis hergestellt, so dass man sich untereinander mal lernt voneinander, was denn die Leute alles für Themen haben. Das war also damals im Bürgernetz München. Mhm. Und das war eigentlich ein Hobby. Ich habe das also von meinem Dayjob sozusagen, da war ich ein Restaurantleiter in München und habe also das sehr genossen, dass wenn ich also zu Hause bin, dass da der Computer nur das macht, was ich sage, wenn ich es ihm richtig sage und dass ich halt meine Publizierung, also ich habe dann auch eine Webseite gebaut, die heißt showerprojekt.net. Und es war eine der ersten deutschen Webseiten, die über die Thematik des Dritten Reiches ins Netz gestellt hat. Und eben teilweise habe ich eben auch Sachen übersetzt, die von den Amerikanern kamen. Oder eben habe mich mit Autoren verbunden, die dann ihre deutschen, also ein Autor hat seine deutschen Gedichte auf der Webseite veröffentlicht. Und dann hat einer noch ein anderer Autor über die Enteignung der jüdischen Bevölkerung durch die Nazis so eine ganz gute Studie gemacht, die ich dann auch da veröffentlicht habe, sodass das so ein bisschen mehr rausging. Und das war also das, was mich also dann im Hobby die 4 Stunden nach der Arbeit dann noch beschäftigt hat. Ich habe dann auch verfolgt, da war eine große Diskussion über die Verbrechen der Wehrmacht. Und da war eine Ausstellung gerade zur Zeit da. Und das war auch die gleiche Zeit, wo die Zeitungen dann auch so ein paar Sachen ins Internet gestellt habe und ich konnte die verlinken mit so einem kleinen News-Service, ja, wo man alles was, ja, so, ich habe eigentlich das, wo ich angefangen habe mit Internet, was ich also begriffen habe im Internet, dass man also sehr viel Informationen publizieren kann auf einem relativ einfachen Weg und dass man auch dann Leuten, die das lesen, auch helfen kann, die Informationen zu finden. Das war eigentlich der Ausgang. Und als wir dann nach Amerika sind, habe ich dann erstmal auch nicht mehr gearbeitet, weil ich kein Visum hatte, kein Arbeitsvisum hatte. Aber ich habe halt dann mich weitergebildet und habe dann in einem lokalen, auch so bürgernetzmäßig, ja, lokaler Verein, der Internet auch zur Verfügung gestellt hat, bin ich auch da gleich wieder reingekommen und habe das dann als meine neue Familie sozusagen adoptiert. Und habe da Leuten, die ins Internet wollen, gezeigt, wie man den alles aufsetzt, wie man Browser aufsetzt, wie man die Connection mit seinem Modem macht und alles so Sachen. Das waren alles also die Beginne, die Anfänge dort, auch in Amerika 1998. Und ja, und dann habe ich mir Programmieren beigebracht mit der Hilfe von den Techies in dem Bürgernetz. Ja, und dann habe ich ein paar Jahre später meine Firma aufgemacht. Das heißt also, es ist alles ziemlich alles in einem Strang, außer dass ich meinen ursprünglichen Beruf der Restaurantleitung eben abgegeben, Gastronomie, Hotellerie, Hospitality, habe ich eben alles verlassen und bin also dann ins Internet.
Was ist der Grund, dass dich das so begeistert hat, dieses Internet, dass du gesagt hast, ich gebe meinen eigentlichen Job, den ich gelernt habe, dann auf?
Also es hat mich einfach sehr viel mehr interessiert, dass also Restaurant. Da ich habe Lehre gemacht im Hotel, ich habe studiert Betriebswirtschaft in München mit Ausrichtung Hotelmanagement und Tourismus. War auch im Beruf für 8, also habe 8 Jahre lang oder 10 Jahre lang im Beruf gearbeitet und habe also da ziemlich viel Stufen der Leadership hinter mich gebracht oder durchleidet sozusagen. Und es war also für mich in 98 schon klar, ich werde irgendwas anderes machen, bis dann die Nachricht kam von meinem Mann, ich werde versetzt nach Amerika, wollen wir mitgehen, ja, also da gibt es die Möglichkeit und dann habe ich gesagt, natürlich ja. Und da war dann, ich hatte immer schon dieses, nachdem ich also 4 Stunden fast jeden Tag am Computer saß und da Webseiten gebaut habe, das dann schon so, da gehört ja eine gewisse, wie heißt das, Ausdauer dazu. Und die Ausdauer hast du eigentlich nur, wenn du dich dafür begeistern kannst, ja, weil es kann ja dann auch ganz schön tedious sein, gerade wenn man mit HTML noch Tabellen-Layouts macht. Das war schon ziemlich heftig. Und dann die Programmiererei, das hat natürlich unheimlich viel Spaß gemacht, dass man auf einmal nicht mehr alles händisch kodieren muss, dass man so einen Code automatisch generieren kann. Und das war eigentlich schon sehr interessant mit der Datenbank hinten dran. Das hat mich unheimlich interessiert. Ich meine, ich war computermäßig nicht unbedarft, also das muss ich schon sagen. Ich war also immer war ich der junge Mensch, der gefragt wurde, wenn was nicht funktioniert im Betrieb, ob das der Computer war oder die Slideshow bei einer Präsentation oder so. Also Computer war schon ein ziemlich interessantes Gerät für mich. War halt nur im Gebrauch, und nachdem ich dann erfahren habe, dass Programmieren sehr viel mehr Spaß macht, habe ich dann also dann den Weg eingeschlagen. Aber im Endeffekt die Begeisterung ist, dass man eben an allen anderen Publizierenden vorbei selber die eigene Story erzählen kann, dass man eigene Meinungen veröffentlichen kann, und man sich eben auch mit Leuten treffen kann, wo dann immer noch der Gatekeeper Publication dazwischen ist, gerade mit dem Blogging, ja, das war in den ersten 2000 rum, war es ja ziemlich hoch, da hast du also einen Journalisten verfolgen können über den privaten Blog und dann vergleichen können, was ist eigentlich jetzt publiziert worden in den Medien, ja, von dem Journalisten, aber wie viel mehr Material hatte sie oder er in seinem privaten Blog noch verbreitet oder so, ja, das Gleiche mit Autoren, ja, das ist alles eine unheimlich schöne Entwicklung gewesen und ist immer noch ziemlich stark. Das ist eigentlich das, was das Internet ziemlich ausmacht, dass man jeder demokratisieren vom Publishing. Und das ist also, um den Dreh wieder zu WordPress zu bekommen, hat mich das so, ja, es ist genau auf der Schiene, wo ich eben gelandet bin. Ja.
Wir sind noch eine Frage weg vom WordPress. Und zwar, du bist eine Frau. Wie war das in dieser Anfangszeit? Also waren Frauen da sehr präsent oder warst du da eine Einzelkämpferin, was das Thema angeht?
Also ich habe mich nie als Kämpferin, also dass ich da meinen Platz irgendwie erkämpfen musste. Mhm. Ich war nicht die Einzige, aber ich war wohl die so ein bisschen auch vorwärts geprescht hat. Gerade im Bürgernetz München, da waren also nicht viele Frauen dabei. Aber ich habe immer wieder, also wenn, das ist eben das Schöne, wenn in der Technologie, gerade auch im Internet, wenn man die Leute nicht kennt, dann sieht man, was sie leisten. Das ist das eine. Und ich hatte also nicht das Gefühl, dass da irgendwas geringerwertig betrachtet wurde, nur weil ich eine Frau war. Also das habe ich nicht gesehen. Ich habe allerdings dann in Amerika oder wenn ich dann mehr in die Technologie war, also weil HTML war ja eh so dieses eher noch Hobby. Es war ganz was Neues, ja. Das ist also, da konnten die IT-Leute, die also ihre Pfünde wahren wollten, noch nicht so kämpfen. Aber in Amerika habe ich dann gemerkt, als ich dann mein Business aufgemacht habe, dass das dann schon hin und wieder auch ein Grund war, warum ich keine Aufträge gekriegt habe. Ich meine, die Leute haben das nie so direkt gesagt, aber mit irrationalen Argumenten. Also sobald jemand mit irrationalen Argumenten kommt, warum was nicht passiert, nehme ich also schon mal an, dass da das Geschlecht auch eine Rolle spielt. Ja. Aber ich habe das eigentlich nie als Behinderung empfunden, dass ich jetzt sage, okay, ich habe weniger Chancen gehabt, ich habe eigentlich, und dann, weil der Markt ist so groß, ja, du findest die Leute, die mit denen du arbeiten willst und mit denen du, da wo das Projekt auch interessant ist und wo dann auch die Leute mitkommen, das muss man halt genauso sehen, wie wenn man als ein Unternehmer Leute einstellt, da muss die Chemie stimmen, das ist auch mit zwischen Consultant und Client auch der Fall. Wobei ich natürlich auch in dem Bereich der Non-Profits, also der NGO, ist das natürlich ein bisschen anders, weil da auch die Leadership mehr weiblich ist als männlich. Also da ist natürlich auch eine gewisse Freiheit da, die dann nicht zu diesen Diskriminierungen führen könnte. Also nicht so direkt. Ja. Aber ich hatte da, wo ich also wirklich erstaunt war, ist, dass in der WordCamp Europe, die ersten paar Male, wo ich dort war, das erste Mal, dass ich in WordCamp Europe war, 2017, waren also sehr viele, habe ich nicht sehr viele Frauen gesehen. Ja, und das hat sich also jetzt in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren geändert, obwohl da ja die 3 Jahre Pause waren, aber da ist dann sehr viel Efforts gemacht worden, dass also, oder Bemühungen gemacht worden, dass es also sowohl die Leute, die präsentieren, die organisieren, als auch die Leute, die dann kommen als ja, Konferenzteilnehmer, dass da eine gewisse Mischung da ist. Und das ist, finde ich, also schon sehr, sehr gut.
Wohl wahr, wohl wahr. Du hast gesagt, du hast selber du programmierst selber. Jetzt gibt es ja immer so diese Philosophiefrage. Also es gibt hier Programmierer, die finden WordPress ganz, ganz schrecklich. Wann kam bei dir WordPress am Horizont auf? Also wann war das für dich ein Thema?
Das war so 2009. Also ich hatte ja dann schon 6, 7 Jahre ich habe Programmieren gelernt mit ColdFusion. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt bekannt war, aber das war ist eine Scripting Language wie PHP. Allerdings hat das auch Tags gehabt und man konnte auch in JavaScript Notation machen. Aber Tag war für mich meine Heimat. Das hatte ich als unheimlich gut empfunden. Und das ganz wie jede andere Scripting Language geht es eben über einen Server. Du hast einen Application Server Development Datenbank-Server und dann im Webserver und da werden die Sachen eben hin und her geschoben, die Daten hin und her geschoben, je nachdem, wie man es braucht. Und ich habe damals 2003, eigentlich schon vorher, 2002, zwei verschiedene CMSs gebaut, eins für Learning Management und das andere für Content Management und habe dann auch dementsprechend Installationen verkauft und für Leute dann zur Verfügung gestellt, auch gehostet. Und das hat man also für mehrere Jahre gemacht. Und dann habe ich mich ja auch für diesen lokalen Internet Service Provider engagiert, wo ich da die ersten 4 Jahre volontiert habe. Und die hatten auch so ein ganz altes CMS gehabt. Und da muss man ein neues System finden. Und da habe ich dann eine gute Marktübersicht gemacht. Ich glaube, wir haben ungefähr 30 CMS ist angeguckt, wie das denn für diesen Volunteer-Run, also Internet Service Provider, funktionieren würde. Und dann hat natürlich WordPress einen unheimlichen Eindruck gemacht, weil erstens Informationen ganz offen im Internet zur Verfügung sind. Das heißt, wenn du irgendwas in eine Searchbox tust, dann findest du deine Informationen und die hilft dir dann auch. Da ist also eine unheimliche große Community da, die also sehr viel Informationen und auch Tutorials veröffentlicht hat. Das war Open Source natürlich und die Hosting Companies haben auch dieses 5-Minute-Install gemacht, sodass man also die Prozesse für diesen Internet Service Provider streamlinen konnten. Und da hat also WordPress also ganz klar die Nase vorne gehabt und da war halt auch, weil viele Leute schon WordPress benutzen. Denn damals war der Marktanteil, ich habe das irgendwann nochmal nachgeguckt, von WordPress 13,1%. Das war in 2009. Und war damals also schon eine ganz große Entwicklung oder ja Footprint gehabt im Internet. Und wenn man sich anschaut, warum NASA, um das mal wieder WordPress ausgewählt hat als das CMS für ihre neue Revamp, das sind genau die drei gleichen Gründe. Das hat mich total fasziniert, ja. Dass es immer noch die größten Verkaufsargumente für WordPress sind, dass die Information offen, frei available ist, dass da immer wieder Neuigkeiten kommen und dass es eigentlich einfach zu benutzen ist. Ja, und nachdem ich das gemacht habe, habe ich dann einen Sommer lang Workshops gemacht von einem Content Management System zu dem anderen und habe den Leuten dann beigebracht, wie das machen. Waren da 40 Organisationen, haben dann in dem Sommer von 2010 ihre Seiten umgestellt und das war ein unheimliches Abenteuer. Ja, ich habe jede Woche so viel neu gelernt von den Fragen, dass ich also ganz tief in WordPress drin war und dann habe ich mir gesagt, Mensch, mit dem CMS, da muss ich mich ja mit meinem ja teuer zu verkaufenden CMS, da kann ich nicht mithalten. Ja. Und dann haben wir also sukzessive weiter mehr WordPress verkauft. Unser Designer war auch schon auf dem Trip. Die hatte also schon übrigens auch eine Deutsche in Seattle, Karin Wiegehenkel. Die hat auch schon WordPress-Designs gemacht. Also sie wusste die ganze Theme-Struktur und die CSS und alles. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, lass uns doch da zu demnächst dann auch neue Seiten in WordPress machen. Und das war dann im 2010 dann der Start, wo wir dann auch angefangen haben, in unserer Firma WordPress zu benutzen und Consulting zu machen. Ich habe dann auch 3 oder 4 Jahre später habe ich dann einen lokalen WordPress-Meetup übernommen. Das war dann auch sehr hilfreich, ja, mit anderen Leuten, die mit WordPress arbeiten, in der Gegend dann zusammen zu sein und eben diese Community lokal zu schmieden. Das war also ziemlich gut, ja. Mhm.
Wir wollen über Gutenberg sprechen. Zu dieser Zeit gab es Gutenberg noch nicht. Kannst du dich erinnern, wie dieses, also ich habe da ja keine Ahnung von, aber ich vermute ja mal, da gab es ja bestimmt Diskussionen, Überlegungen im Vorfeld, bis man irgendwann mal konkret da mit diesem Projekt gestartet ist. Kannst du dich an sowas erinnern?
Ich war damals noch nicht so besonders stark involviert in diese ganze WordPress-Contributor. Das Einzige, was ich gemacht habe, war eben Meetup-Organizer. Und ich war auch dann 2015 Teil der Community Deputies, die dann geholfen haben, mit WordCamps zu organisieren und sowas alles. Aber ich war in dieser technischen Diskussion, war ich nicht dabei. Ich habe allerdings dann auch mit den Gutenberg-Developern gesprochen oder das, was Matthias Ventura und Matt Malenweg auch erzählt haben in der ganzen Zeit zum Release 5.0. Habe ich also sehr viel nachgelesen. Und da war, ich weiß, dass es so Page Editors oder Page Builders waren ja schon auf dem Markt. Da waren also, ich weiß nicht, Elementor kam, glaube ich, 2005 raus, Beaver Builder 2007. Das war ja alles schon auf dem Markt ewig lang. Ja. Und da, das war dann natürlich auch das Signal, dass da fehlt was in WordPress Core, was andere Leute jetzt schon angefangen haben und gesagt haben, okay, das fehlt, aber Leute wollen es, dementsprechend lass uns da was bauen. Und dann gab es also die Proliferation von, was weiß ich, 10, 15 Page-Bildern, die alle anders arbeiten und wo du eigentlich nicht mehr wechseln konntest. Das heißt, wenn du in einem Page-Builder drin bist, kannst du nicht das Theme wechseln und geh in einen anderen Page-Builder rein, weil das alles nicht standardisiert war. Das war also ein ganz, ganz großer Dorn im Auge für die Core-Contributors, einfach deswegen, weil das nicht mehr das offene System ist. Page-Builders haben WordPress geschlossene Systeme gemacht. Genauso wie es auch Themes gemacht haben, die eben dann andere Page-Builders automatisch mit installiert haben. Ja, ob das nur der in den großen Theme-Shops. Und der WordPress, die freie Choice für die User war also dann nicht mehr, sobald der Consultant oder der Developer eine Entscheidung gemacht haben auf dem Page-Builder. Das ist also eine. Das andere war, dass andere Firmen, ja, ob das nur Squarespace war, Wix, Weebly, die kamen ja alle, eben auch Canvas oder Mailchimp, die kamen alle mit Block-Editor-like JavaScript basierenden Editoren raus, die dann auch zusammen mit den sozialen Netzwerken, ja, ob das nur Twitter ist oder ob das Facebook war oder Innsbruck, die eine ganz einfache Handlung oder ganz einfache Mechanismen geschaffen haben, um Content ins Web zu stellen. Und diese Einfachheit gab es also bei WordPress nicht. Ja, das musste also immer noch über diese Word-Toolbar gemacht werden. Wenn du jetzt ein Image mit einer Closed Caption haben willst, dann bist du schon mal außen vor, weil das irgendwie nicht ordentlich, sei denn du weißt CSS, ja, und weißt dann irgendwie Code, dass das ordentlich hinkommt. Das sind so Dinge gewesen, die eigentlich dann der Verbraucher von den anderen Systemen gelernt hat. Und dann kommt er zu WordPress und hat das nicht. Ja, das also war also schon ein bisschen der. Und das hat sich natürlich lange hingezogen. Das war also gute 10 Jahre, bis der Gutenberg Editor dann endlich rauskam, weil die hatten versucht, andere Modelle zu machen. Ja, ich glaube, Automatic hast einen Test gemacht, teilweise mit Calypso, das ist also gescheitert. Dann haben sie auch Sachen gemacht mit React, auch für ihre eigenen Dinge. Und dann gab es eben die Proof of Concept. Ich glaube, 2015 oder so waren die ersten, oder 16 waren die ersten Versuchen, Proof of Concept in WordPress. Also das war 2 Jahre, bevor ich überhaupt davon gewusst habe oder gesehen habe. Ich habe das erste Mal wirklich WordCamp Europe in Paris oder in Paris auf 2017 in der Keynote vom Matt Mullenweg, wo er im Interview mit O'Malley war und da ein kleines Video gezeigt hat. Und als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist das nächste WordPress. Das ist wieder zurück zu diesem einfach für einen, der Inhalte produzieren muss. Man hat eine ganz klare Struktur, kann automatisch, also kann eben, also ob das nur ein Paragraph ist oder ob das nur ein Video-Embedding ist oder all das, das ist alles sehr visuell und ich kann im Editor schon sehen, wie das nachher ausschaut. Das war also die Idee Und das war auch das, was wo auch angestrebt wurde, ja. Und das habe ich gesehen und das da hat mich dann die Erfahrung, wie ich da zurückdenke, wo ich da 40 Website-Builders geholfen habe, auf WordPress umzusteigen, da habe ich gesehen, Mensch, die würden das richtig begrüßen können. Weil was da passiert war, war, dass eben die Techies weggingen und die Newsletter-Editor kamen, die Membership-Chairs kamen, ja, von diesen NGOs oder die Präsidenten, die Kommunikatoren kamen und haben ihre eigenen Inhalte ins Netz gestellt. Und da wusste ich, dass die das absolut auch begrüßen würden. Und deswegen habe ich auch mich also ganz sehr dafür interessiert und meine ersten Newsletters da über die Gutenberg Times, bevor ich die Gutenberg Times hatte, haben damals schon angefangen, ja. So, das waren also die zwei Entwicklungen. Einmal das Editieren am Web. Da gibt es schon andere Modelle. Der Blog-Editor, also Blog-Based-Editor, war also schon auf dem Markt. Adobe hatte einen Blog-Editor, Mailchimp hatte einen Blog-Editor, Coursera, glaube ich auch. Also bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das war kein neues Konzept. Da wusste man, das funktioniert. Das sind Dinge, die schon im Web natürlich die waren außerhalb von WordPress. Ja. Also wenn man in WordPress drin war und sich eigentlich nicht für andere Systeme interessiert hat, hat man die auch nicht gesehen. Ja. Aber das kann ich mir dann schon verstehen, dass das dann von einem einen Editor zum anderen eine große Hürde war oder ist.
Mhm.
Und das zweite war, dass der Markt wirklich die WordPress-Ecosystem einen standardisierten Editor braucht, wo ein User von Anfang bis Ende WordPress benutzen kann. Das war natürlich, ist ja jetzt erst mit dem Site-Editor gekommen, aber das waren natürlich dann, was sind das jetzt, 6 Jahre Entwicklung, ja? Das hat also eine lange Zeit gedauert, bis die Vision kam. Ja, man wusste dann auch, okay, jetzt machen wir erstmal die Inhalte an Post und Pages mit dem Blog-Editor. Da hat man die Bausteine zusammen, da hat man so das Grundgerüst, die ganze Architektur. Und wenn das funktioniert, macht man die zweite Phase. Das war dann die Site-Editing und Customization, also nicht nur von dem Post oder von der Page, sondern eben auch von der ganzen Seite mit den Blog-Themes und so. Und die Phase 3, die hat jetzt gerade mal so angefangen, wo man dann das kollaborative Editing macht, wo man eben gleichzeitig einen, wie Google Docs zum Beispiel oder was gibt's da noch, Microsoft Online, wo da dann eben wo mehrere Leute ein Dokument machen können. Mhm. Und dann die letzte Phase, Phase 4, ist dann die mehrsprachige Instanz von WordPress, dass man das alles zusammenbringt. So dass man also wieder ein System hat, das offen ist, das frei ist, wo dann Leute wieder auf einem Standard basiert arbeiten können. Ich meine, in der Übersetzung ist es ja auch so, in den verschiedenen, ja, da gibt es also 15 verschiedene Plugins, die jeder handelt Übersetzung anders und macht dann dementsprechend ein geschlossenes System draus, statt dass es ein offenes System ist. Ja.
Mhm. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen durch Texte gelesen und man kann ja über den Gutenberg relativ viel lesen. Ein Aspekt, der immer wieder drin vorkommt, ist schlanker Code.
Ja. Ja, das hat man also auch festgestellt. Ich meine, Felix Arns, der ist also Core-Committer und arbeitet eigentlich für Google, aber ist abgestellt als Sponsored Contributor für das Performance-Team. Und der hat also ganz klare Studien gemacht, wo also jetzt das, was ein Blog-Editor macht oder was man im Blog-Theme macht, dass es also die Performance von den Webseiten unheimlich nach oben treibt. Unheimlich ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel Übertreibung, aber so zwischen, ich glaube, 6.2 und 6.3 war ein Gewinn von fast 20% für Blog-Themes und 18% für Classic-Themes. Das ist eigentlich dann, und alles über den Blog-Editor, das ist eigentlich schon eine ganz gute Geschichte. Ob das nur schlanker Code ist, da bezweifle ich, weil du hast ja nicht nur PHP, sondern eben auch JavaScript, der dann mit kompiliert werden muss. Also das für den Developer ist es sicher nicht einfacher geworden, mit dem Blog-Editor zu arbeiten. Mhm. Aber es ist auch, ja, aber wir Programmierer sind ja eigentlich nicht Programmierer geworden, weil es einfach ist, sondern wir sind ja Puzzlelöser, wir brauchen Probleme, das wir lösen können und sind dann auf dem Weg zu der Lösung immer wieder mit Frustrationen bedacht, und aber dann umso größer ist der Sieg, wenn wir es dann endlich schaffen. Aber ja, das habe ich also auch festgestellt, da gibt es also doch noch Barriers. Gerade weil viele PHP-Developer manchmal zu Recht JavaScript nicht mögen. Ja, da gibt es also ein. JavaScript ist ja entstanden innerhalb von einer Woche oder so bei Netscape damals. Und hat also dann immer wieder aufgeholt hat da lange Zeit keine Entwicklung gehabt, in den 2005 bis 2000, weiß ich jetzt gar nicht mehr, da bringe ich jetzt die Zahlen durcheinander, da war dann 2015, war dann wieder ein Push, wo man das dann ein bisschen modernisiert hat, ein bisschen standardisiert hat auch, und wo man auch die modernere Language rausgemacht hat, aber da gibt es also sehr viele Sachen, die also ein Programmierer entweder hinnehmen muss, ja, oder sagt, okay, ich will das überhaupt nicht machen, geh mir weg mit JavaScript. Ich meine, das sind alle Entscheidungen, ja, aber es sind natürlich keine bewussten Business-Entscheidungen, aber ich meine, wir sind alle Menschen, wir alle haben Gefühle und wir machen halt das, was wir gerne machen. Also das kann ich dann schon verstehen. Aber es ist schon, also der dritte Aspekt von dem Blog-Editor, den man eigentlich immer mal vergisst, ist, dass der User nicht mehr das hat, okay, ich mache jetzt was in dem Editor und dann speichere ich das und dann schaue ich, wie es ausschaut. Das ist dieses Save and Pray Geschichte, wo man also dieses What you see is what you get, das ja lange Zeit versprochen wurde, ja 20 Jahre lang versprochen wurde, dass das jetzt im Endeffekt zu WordPress kommt und eben auch sehr gut zu WordPress kommt. Ja. Das ist aber auch, wenn du dann die Extensions anschaust, das war so lange Zeit so eine Barriere, ist, dass also das ja, Programmieren mit dem Blog-Editor muss immer die Komponente haben, dass man sagt, okay, da muss auch ein Interface dafür da sein, wo der User Entscheidungen treffen kann, ja, wo er dann einen Toggle hat für eine bestimmte Setting oder wo er das ausschalten kann, anschalten kann oder auch sehen kann, wie das funktioniert. Erst jetzt hat man also angefangen, dass man jetzt sagt, man macht den Blog-Editor ein bisschen auf, dass man eben mit den sogenannten Blog-Hooks, die jetzt in 6.4 kommen, dass man jetzt so Auto-Insert-Blogs machen können, wo man bestimmte, ja, einen Like-Button an einen Kommentar mit reinnehmen kann, ohne dass das eben im Interface wirklich hergezeigt wird oder dass man eben sagt, okay, den Toggle, den kann man auch ausschalten. Man muss die User nicht immer überall mitnehmen. Aber man hat das also sehr stark betrieben, dass man sagt, okay, der User sollte, es ist für den User gemacht, man kann das alles ausschalten, es wird ein bisschen schwieriger mit dem Ausschalten, aber es ist möglich, dass man eben jetzt zum Beispiel Farbkontrollen oder Fontskontrollen oder Space-Control ausschalten kann, je nach Block oder je nach Template oder je nach Pattern. Ja, also da gibt es jetzt so viele neue Modelle, wo man dann arbeiten kann.
Ja. Versuchen wir mal massentauglich zu werden, also sprich, auch für Menschen, die jetzt eher keinen Tech-Hintergrund haben, auch die ein bisschen mitzunehmen. Ja. Also der Klassiker-Editor ist Überschrift, ich kann alles Mögliche an Text reinschreiben und kann mir da Bilder einfügen und etc. pp. Dann kam irgendwann Gutenberg auf und das funktioniert hier über Plugger. Ich glaube, das hat ja schon mal am Anfang, glaube ich, ganz viele Menschen da ein bisschen abgeschreckt. Das ist so, zumindest so meine Wahrnehmung über gewesen Blöcke. Mit diesen Blöcken, weil das ja erstmal wieder ein komplettes Umdenken ist.
Ja, ich glaube, haben wir einen großen Fehler gemacht, dass man diese Toolbar, die oben ist, dass die keine Default-Toolbar war. Weil also was ich gesehen habe, wenn die den Blog-Editor zuerst gesehen haben, war, dass überall was Neues aufpoppt. Ja, da kommt hier eine Toolbar, da eine Toolbar und jedes Mal, wenn du irgendwo reinklickst, dann kommt wieder was, dass das also nicht alles beruhigt wurde. Aber es war natürlich klar, man muss ja erstmal sehen, wie das alles zustande kommt, bevor man dann wieder, da gibt es ja jetzt ein Distraction-Free-Model und dass jemand sagt, okay, ich kann mit Blöcken nichts arbeiten. Früher waren das auch Blöcke. Ja, also ein Paragraphen in einem Texteditor war auch ein Paragraph, ist jetzt auch ein Paragraph, der heißt jetzt nur Paragraph Block, aber man kann einfach mit Enter dann weiterschreiben. Ja, es ist ja nicht so, dass das Schreiben, das wurde unterbrochen in den ersten paar Jahren, sage ich mal, mit dem Block Editor, aber jetzt kann man im Endeffekt eine weiße Canvas haben, also weiße Platz haben und einfach anfangen zu schreiben, ohne dass das dann in die Wege geht. Ja, wenn man dann ins Formatieren kommt, of course, dann natürlich, dann braucht man ein paar Tools dazu, das kann man dann in die Top-Toolbar Da gibt es also Möglichkeit, wenn also, so jeder Blog hat seine eigene Toolbar. Und wenn man den Blog-Editor via Default ist, hat, dann jede Sektion in dem Post hat seine eigene Toolbar. Das ist unheimlich verwirrend, ist auch, weil das ablenkt von der Arbeit, die man machen will. Man will ja eigentlich einen Text schreiben oder man will, ja. Und das kann man eben verhindern, dass man sagt, okay, ich gehe oben in die drei Punkte an der rechten Seite und da gibt es also ein Menü, das heißt, ein Menü-Item, Top Toolbar und dann alle Controls, alle Buttons und alle Dropdowns, die für einen Blog zur Verfügung sind, kommen nicht von der Canvas, sondern sind oben direkt in der Toolbar drin. Und das ist eigentlich das, was das Erste war, was viele Leute sagen, oh Mensch, ja, hätte ich das gewusst, dann wäre das nicht so hart gewesen. Ja, wo ich also im Nachhinein sage, hätte man eigentlich bei Default machen können, kann man auch, weil ja, wenn das einmal selektiert ist, kann man das auch immer dann so haben. Das heißt, man kann sich also das selber organisieren. Und dann gibt es dann weiter unten in dem gleichen Menü, die drei Punkte oben rechts, gibt es auch noch Distraction-Free. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich habe gerade mal keine deutsche WordPress da, aber ich glaube, es ist irgendwas mit Ablenkung. Freies Schreiben. Und dann gibt es noch nicht mal eine Toolbar. Da gibt's auch kein Ende von Blogs und gar nichts, ja. Da kann man, also hat man wirklich wieder das weiße Feld vor sich, wo man dann einfach anfängt zu schreiben. Und das sind natürlich Dinge, die man auch von den Usern dann gehört hat, ja. Und das ist eigentlich das, was mir bei WordPress unheimlich gut gefällt, ist, dass man nicht versucht, was Perfektes hinzustellen und dann sehen, was nicht funktioniert, sondern sagt, okay, das ist jetzt das Minimum, was das Ding machen muss. Und jetzt schauen wir mal, was die Leute damit anstellen. Und dann sehen wir, was wir denn zusätzlich noch brauchen. Ja, weil man das mit dem Gedankenlesen, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man vorher in irgendeine Richtung geht und was programmiert und dann kommt man zurück und hört dann, that doesn't work for me, das funktioniert für mich nicht. Ja, und da muss man eben dann wieder lieber eben andersrum sagen, okay, das ist jetzt, was man machen kann im Moment. Was wäre denn jetzt noch die Ausarbeitungsideen, die ihr alle habt? Ja, und dann kommt das alles zurück zu WordPress und dann tun sich dann, ob das nur die GitHub-Issues sind oder ob das jetzt in irgendeinem anderen Forum passiert, das wird dann alles so zur Kenntnis genommen und dann macht man eben die neue Version und die wird dann immer wieder besser und immer besser und immer besser. Aber eben auch mit dem Ohr am User sozusagen. Ja, ja, das war also der erste Schwung, wo viele Leute dann einfach gesagt haben, ach nee, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel, ich muss zu viel lernen. Natürlich, ich habe das manchmal auch damit verglichen, dass wenn man jetzt umzieht, ja, also ob man jetzt in München oder in Dortmund in ein anderes Viertel zieht oder von einem Kleinstadt zur nächsten, es sind immer neue Eindrücke, die auf einen zukommen. Man hat man hat neue Geräusche und da kommt dann das, ich sage immer Lizard Brain dazu, also das Eidechsengehirn, sortiert erstmal alle Eindrücke zusammen, auseinander, um rauszufinden, was ist Gefahr und was ist nicht Gefahr, wo muss ich aufpassen und wo muss ich nicht aufpassen. Und dann hört man, die erste Nacht in einem neuen Viertel kann man nicht schlafen, weil man die Straßenbahn hört, weil man die Kirchenglocken hört, weil man der Nachbar, der immer wieder seine Laderampe rauf und runter lässt, das alles hört. Und wenn du dann nach zwei Wochen in der Neighborhood bist, merkst du das alles nicht mehr. Schläfst du durch, weil dein Hirn sagt, okay, da Kirchenglocken kenne ich, Straßenbahn kenne ich, ja. Ah ja, der wieder mit seiner Lieferung kenne ich. Ja, das gar nicht mehr so aufschreckt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man diese Zeit, diese zwei Wochen Gewöhnung an das Gerät sozusagen, wenn man die nicht durchhält, hat man natürlich unheimlich immer Gründe aufzuhören. Ja, weil das Alte ist schneller. Das Alte ist, ich weiß, wie es geht. Ich kann besser meine Inhalte fertigstellen. Ich brauche nicht so lange, muss nichts Neues lernen, ja, weil man ist ja immer in dieser Situation, stoppe ich jetzt, also bleibe ich mal stehen und sage, okay, was muss ich denn lernen, damit ich da wieder genauso weit hinkomme, wie wo ich vorher war mit meiner Produktivität. Und das geht nie von 1 nach B. Ja, da sind immer Lernerfolge dazwischen und Lernfrustrationen und man muss die Zeit haben dazu, natürlich, ja, und jemand, der schreibt und auf Deadline ist, der hat keine Zeit dazu. Das kann ich total verstehen, ja. Aber ich habe also festgestellt, dass also viele Schreiber, nachdem sie also die ersten Hürden genommen haben und dann sagen, okay, das ist jetzt mein Gerät, mit dem ich jetzt mein neuer Kugelschreiber, das muss ich lernen, wie das geht, und dann gesehen haben, dass sie eigentlich sehr viel mehr Macht haben über ihre Inhalte, weil sie eben jetzt, ja, die Reusable Blocks oder wie sie jetzt heißen, die Sync Patterns, sind ja etwas, was das Ganze, was ja überhaupt nicht da war vorher in WordPress, oder dass man einen Group-Block machen kann oder einen Cover-Block machen kann als normaler Editor. Das war alles vorher nicht da. Man brauchte immer andere Plugins und man brauchte immer das und da braucht man immer noch das. Ja. Und das ist jetzt alles in WordPress drin. Das ist natürlich dann schon ein absoluter Vorteil. Ja.
Genau, ich bin über das Schlagwort geflogen. Gutenberg ist nicht nur Content-Editor. Was heißt das konkret oder was dürfen sich Menschen darunter vorstellen?
Ja, es ist natürlich auch ein Editor, der hilft, die Inhalte auch grafisch oder stilistisch oder designmäßig besser darzustellen. Mhm. Und die Instrumente sind eben auch in den Editor eingebaut, ob man in die Sidebar, in diese, wie heißt das denn, auf der rechten Seite, die Sidebar, ja.
Ja, Sidebar.
Was dann noch an unterschiedlichen, ja, ob das so die Farben sind oder für Hintergrund und Vordergrund, für Text, für Link, für die Abstände, die ganze Font-Familie, weißt du noch, Borders, ja, also die Borders.
Grenzen, ja, die Umrandungen.
Die Umrandungen für bestimmte Sektionen, ja, das kann man ja alles gleich da in diesem Editor machen, ohne dass man jetzt einen Developer braucht. Ohne dass man jetzt sich rausschauen muss, wie denn das CSS heißt für diese Umrandung und wie man Border schreibt, ja. Das ist alles da. Man kann sich da sozusagen ein eigenes Designsystem herstellen. Und jetzt mit 6.3 und 4 kann man diese Sachen auch speichern und dementsprechend dann auch revidieren und hat dann auch die Kontrolle über die Revisionen. Das sind also so viele, das sind Tore, die man da aufmacht, was also vorher überhaupt nicht möglich war. Ja. Und ich finde das schon eine ganz klasse Entwicklung, dass diese Kreativität da jetzt auch mit einspielt, ohne dass man dass da die Beschränkungen vom Theme sind. Ja, ich meine, mit den Templates, eine Sache, also die ganzen 10 Jahre, wo ich, oder 20 Jahre, wo ich WordPress, oder ja, 10 Jahre Minimum habe ich WordPress verkauft, wo wir dann auch zurückkamen, so kann ich das bei den Kategorien, ja, wenn wir Kategorien haben für Posts, kann man das Wort Kategorie ja wegmachen, ja. Das ist eine der meistgefragtesten Dinge, die von einem Theme, von einem Kunden kommen, wenn er ein Theme kriegt. Und da muss man dann in Code gucken, ja, und das dann einfach raustun, weil das hart codiert war. Und jetzt kann man das in seinem Template einfach ändern. Also, da geht man in den Site Editor, geht zu den Templates hin und kann das ändern. Man kann auch sagen, okay, meine Posts sind alle Evergreen sozusagen. Aber jedes Mal, wenn jemand zu meiner Seite kommt und da ein Datum sieht, der meint, das wäre veraltete Informationen, kann man nicht das Datum ausschalten. Und dann geht der Site-Owner hin oder die Site-Ownerin hin und sagt, okay, meinem Template, nimm den Block-Date-Block raus, ja, und mach aber dann auch noch den Block Autor raus, weil das ist meine persönliche Seite, das bin sowieso nur ich. Ja, das muss man nicht immer wieder auf die Nase wenden, weil da eine About-Page ist und da kann jeder lesen, was das ist. Das heißt, man kann also die Informationen, die man dem Leser gibt, auch reduzieren auf das Wesentliche. Ja, das ist die Headline und der Text, dann braucht der Leser sich nicht drum zu kümmern, ja, wie alt ist denn der Post oder wer hat den denn jetzt geschrieben, ja. Und das sind alles so Dinge, die früher überhaupt nicht möglich waren über den Editor, ja. Das ist alles, das muss man alles über den Developer machen oder den Theme Developer oder man muss sich selber dann ein bisschen in den Code mit reinkriechen und dann rausfinden, wo man das ändert. Ja, das ist, ich meine, das ist schon eine Entwicklung. Und das sind alles so kleine Dinge, die eigentlich sehr viel ausmachen.
Das klingt für mich so. Ist das ein Fernziel, dass man irgendwann diese Themes vielleicht mal ablösen kann, die großen, die es da so gibt? Dass man sozusagen sich in seiner WordPress-Seite sich das alles selbst gestalten kann und gar kein Theme mehr sich irgendwie her besorgen muss oder Elementor irgendwie installieren muss?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du jetzt mal guckst, wie das neue Default-Theme ist, ein Block-Theme, das ist so ausgelegt, dass es Patterns hat für verschiedene Use-Cases. Also ein Use-Case ist der Blogger, der Schreiber, der Autor oder die Autorin oder die Consultant oder ja, Therapeutin. Ja. Und das zweite ist dann Small Business, kleine Geschäfte oder ja, Mittelstandgeschäfte auch, also je nachdem, wie viel Footprint die brauchen auf der Seite, wo man eben dann Services hat oder auch Testimonials und sowas alles. Und dann eben Portfolio, wo das sehr das visuell aufgearbeitete Visual Content, ob das nur der Fotograf ist oder der Künstler, der Maler macht. Das sind also diese drei Use Cases für das Default-Theme 2024, oder Jessica Lischek ist Teil vom Development Team und eben andere auch. Und da gibt es eben verschiedene Variationen, Block Patterns. Patterns sind eigentlich das, was dieser Editor ja dann ausmacht, wo man dann Sektionen hat. Da gibt es auch ganze Page-Seiten-Layouts, die dann in Pattern kommen, wo man sagt, okay, ich brauche eine Service-Seite oder eine About-Seite und hier sind die ganzen Sektionen, die du füllen musst, wo du dann nur noch den Text ändern musst oder die Farbe ändern musst oder das Bild ändern musst. Aber ja, das ist sicherlich eins der, was ja jetzt schon möglich ist, ja, dass man im Endeffekt diese allerdings mit den Templates dann nicht jeder User, um das mal auch vorauszusagen, nicht jeder Content Creator will sein Theme designen. Ja, der will einfach haben, also einen Rahmen haben und dann auch die entsprechenden Templates haben, um eben die Inhalte zu produzieren. Aber eben die kleinen Tweaks eben auch machen zu können oder eben dann mit einem Designer, der kein Programmierer ist, zusammenzuarbeiten, um die Design-Tools, die Design-Handwerker, Werkzeuge, die da möglich sind, zu benutzen, um eben eine eigene Identität oder eine eigene Brand zu bauen. Ja. Also Block-Themes und Classic-Themes können aber sehr gut zusammenarbeiten, weil was für Classic-Themes ist zum Beispiel auch dabei, dass man die Template-Parts, also Header und Footer, kann man im Block-Bereich machen, dass dann also Blöcke da sind, und die dann als Header und Footer in ein Classic-Theme mit reinkommen und dann andere Features von dem Theme ganz normal weiterarbeiten. Was nicht der Fall ist, ist, dass Classic-Themes redundant werden. Also die werden immer funktionieren, weil die Block-Themes basieren auf der gleichen Template-Hierarchie. Das ist in WordPress, Classic wird immer, weil das ist backwards compatible, ja. Das heißt, wenn jemand eine Agency hat einen Workflow für Classic-Theme, dass sie also schon in den letzten 15 Jahren ja, professionalisiert haben, das wird weiter funktionieren. Da wird es auch weiter einen Markt dafür geben, ja, weil nicht jeder will da in seinem Design rumfummeln, ja, und nicht jeder sollte auch in dem Design rumfummeln. Ja, ich meine, die Farbenselektion von verschiedenen Leuten ist dann doch etwas fragwürdig, ja, wenn man dann. Ja, aber es ist eben beides möglich und das ist, glaube ich, das, was diese neue Entwicklung mit dem Blog-Editor eigentlich ausmacht, ist, dass das Klassische mit dem Neuen zusammenarbeiten kann, dass das eigentlich eine Extension ist von dem, was WordPress nicht hatte vor 6 Jahren, was es jetzt hat und wo es eben für zusätzliche User attraktiv wird. Ja.
Zwei Punkte, die mir dabei aufgefallen sind noch beim Lesen, waren: Das eine ist, wie gesagt, dieser schlanke Code und dann gibt es ein schnelleres Laden. Das ist ja dann immer für sehr viele Menschen interessant. Aber was vor allen Dingen Kompatibilität ist, das Stichwort. Weil das ist ja nun mal dann von WordPress, das heißt, das ist alles kompatibel und du musst vielleicht nicht die Angst haben, wie du es jetzt aktuell hast, dass du Updates machst und dir zerschießt auf einmal deine komplette Seite, sondern dieser Mangel könnte vielleicht dann behoben sein. Ist das eine kühne Voraussicht oder Hoffnung oder denkst du auch, dass das dann eher dafür sorgen wird, dass Seiten halt einfach stabiler sind, wenn ich Updates mache, dass mir dann halt nicht mein ganzes Design zerschossen wird, weil irgendwas mit der PHP-Version gerade nicht passt oder sonst irgendwas?
Ja, also das ist natürlich immer, das ist WordPress immanent. Plugins und Themes, die arbeiten anders als Core. Und also wir bei, mit jedem, ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Release-Party dabei warst.
Nein.
Ist auch nicht so eine Party, wo jeder Bier und Essen dabei hat. Da geht es also richtig los, wo dann eben das neue Version, da gibt es also eine Situation, wo die neue Version schon da ist und wo man dann über ein Plugin von alten Versionen upgradet zu der neuen Version. Also ich habe also in Local WP eine Seite, wo ich zwei Plugins habe. Eins ist das Beta-Tester-Plugin, das andere ist das Rollback-Core-Plugin. Mhm. Und wenn die Release-Party soweit ist, dass wir also ein neues Paket haben, einen neuen ZIP-File haben, dann kann updated die Beta-Version, also Beta-Tester-Version, arbeitet updated zu dem neuen. Und über Rollback kann ich also zurückgehen zu 4.9, 3.7, ja, sowas. Und dann von dort aus dann upgraden zu den neuen. Und da ist natürlich schon das Problem mit der PHP-Version. Ja, also wenn ich auf 5.6 bin, dann kann ich nicht auf, was ist das, 6.2 upgraden, mhm, weil die Minimum Requirement ist 7.0 oder 7.x. Das ist natürlich schon eine Geschichte. Und dann kann es auch sein, dass eben verschiedene Plugins nicht arbeiten, wenn die nicht getestet sind für die neue Version. Ja, also das ist so ein offenes System, dass da immer wieder mal Probleme kommen. Aber Core selber hat an sich bis auf, ich glaube, 6.2 war das Problem. Da gab es also eins, wo dann ganz schnell innerhalb von 2 Wochen eine neue Version rauskam, wo es dann Probleme gab. Aber normalerweise alle Versionen, die ich also kenne, haben immer wieder ganz gut upgegradet. Deswegen ist ja Auto-Upgrade eigentlich so wichtig, dass dann die Sicherheits-Upgrades auch alle durchkommen. Was natürlich nicht beim Plugin passiert. Ja, Plugin und Themes, da gibt es kein Auto-Upgrade. Ich meine, kann man installieren, aber da gibt es eben kein Default-Upgrade. Ja. Aber es ist halt, wie Software ist. Das Software ist von Menschen gemacht und Menschen machen Fehler. Ich glaube nicht, dass wir da einen besseren Menschen organisieren können, dass das mal nicht der Fall ist. Aber man versucht eben, das so weit wie möglich auszuschalten. Und ich habe also toi, toi, toi bei WordPress da selber in der Agency, wir haben immer Auto-Upgrade gemacht. Und wenn dann mal eine Seite war, ich glaube so zweimal im Jahr, von den 50 Seiten, die wir da maintained haben, zweimal im Jahr hat man irgendwann eine Seite, die dann mal geborgt hat, wo man dann innerhalb von einer Stunde rausgefunden hat, warum das war, kaputt war, warum das nicht funktioniert hat. Also da ist, ich habe da persönlich sehr viel Gottvertrauen immer wieder gehabt, einfach deswegen, weil ich mir die Sorge, was dann jetzt wieder nicht funktioniert, vorher schon abgebaut habe, dass ich also gesagt habe, okay, ich nehme eigentlich nur Produkte, die ich selber getestet habe, wo ich weiß, wer die Developer sind, wo ich weiß, wie nah die am Core sind, dass sie also auch sich darum kümmern, was denn neu in WordPress ist, dass die ihre Plugins kompatibel sind, genauso mit den Themes. Da habe ich natürlich dann schon vorgebaut, dass mir eben gesagt haben, okay, ich will wissen, wer das gebaut hat und will wissen, wie ich an die rankomme, außer dass ich da irgendwie als das sind keine, das waren immer Menschen, ich kannte meistens die Menschen hinterher, die hinter diesen Produkten standen. Das war das eine. Und das andere war, es gibt ein Plugin, es gibt ja diese Site Health Feature in WordPress, da gibt's auch ein Plugin dazu, das heißt Site Health and Troubleshooting. Und was mir da geholfen hat, ist diese Möglichkeit, dass du als Admin die Seite, alle Plugins ausschalten kannst, alle Themes ausschalten kannst, ohne dass die Frontseite irgendwas davon merkt. Das heißt, Front ist immer noch wie vorher, ja, aber in meinem Admin, ich kann das ausschalten und dann testen. Als Admin sehe ich dann auch die Front, wo das eben nicht passiert, aber meine Users, die nicht logged in sind, die nicht Admin-Capabilities haben, sehen das nicht. Und das ist eigentlich eine brilliant way, da ganz schnell diese eine Satz, was auch immer wieder kommt von Support, have you switched off all plugins oder habt ihr alle Plugins mal deaktiviert? Und das kann man mit einem Knopfdruck machen. Man kann dann mit Dropdown die verschiedenen Plugins wieder aktivieren und sieht dann ganz gleich, was ganz schnell, was da nicht funktioniert oder welches da nicht funktioniert. funktioniert. Und das Plugin Healthcare Site Health Plus Troubleshooting würde ich jedem empfehlen, auch Site Owners, die eigentlich nicht so technisch begabt sind. Einfach deswegen, weil die Handhabe so einfach ist, weil sie nämlich dann sehr viel im Customer Service schon vorne wegnehmen können. Woher weißt du, dass das der Plugin ist? Ja, weil ich alles deaktiviert habe und wenn ich das Plugin aktiviert habe, dann habe ich den Fehler gehabt. Das ist ja schon mal der nächste Schritt für jeden Customer Service oder Kundendienst, mit dem man dann in Beziehung kommen muss. Und da gibt es eben auch die Dinge, über das man sagt, ich will eine Liste von allen Plugins haben, die auf der Seite sind und andere schöne Sachen. Aber das Plugin hat also unserer Agency ja Zehntausende von Stunden gespart, die man da irgendwie Diagnose machen mussten, weil irgendein Plugin nicht funktioniert hat.
Zum Schluss. So, wir haben jetzt vielleicht noch den Skeptiker oder die Skeptikerin da sitzen, die uns hier zuhört und sagt, naja, so ganz, wie überzeugen wir die Menschen, dass Gutenberg die Zukunft ist, wenn es um WordPress geht?
Einfach mal ausprobieren. Ich meine, der Gutenberg hat jetzt 6 Jahre hinter sich oder der Blog-Editor in WordPress hat 6 Jahre hinter sich. Das sind so viele Verbesserungen mit reingekommen, die ich immer wieder erstaune, dass ich das nicht gewusst habe, ja, obwohl er schon seit 2 Jahren drin ist. Das passiert mir sogar, dass ich also sage, okay, ich hätte ganz gern das und das und dann sagt jemand zu mir, ja, das gibt's doch schon ewig, ja, warum hast du das denn nicht gefunden? Ja, also das wäre also schon immer wieder mal reingucken, versuchen, nicht mit der Production Seite, weil das ist nie gut, in ein Mindset zu gehen, okay, ich will was lernen, ist schon mal das Erste, ich will nicht in 20 Minuten was publizieren, also da den Druck ein bisschen wegnehmen und Geduld haben mit sich selber, weil man eben was Neues lernt, gibt es auch Frustrationen, aber es gibt ganz viele Hilfsmöglichkeiten, da gibt es also die Support-Foren, ja, oder eben an Facebook, da gibt es ein paar Gruppen, oder eben, ja, Ich bin froh, wenn mich jemand anschreibt und wissen will, wie was funktioniert. Die ist jetzt pauli@gutenbergtimes.com. Ich bin auch in DMs und Twitter und on Slack, an WordPress Make Slack. Kann man mich auch in deutschen Forum, deutschen Slack, kann mich immer anpingen über Direct Messages und ich helfe, wie ich kann. Und auch bin also absolut bereit, das da auch in 1:1 zu machen. Und dann, ich lerne immer so viel, wenn ich mit Leuten, die anfangen mit Blog-Editoren, ja, was denn die Probleme sind, die sie am ersten haben oder auch, wie ich denen dann helfen kann, drüber wegzukommen und dann auch zeigen kann, ja, was man mit Images machen kann. Ja, ich habe in WordCamp Miami vor der Pandemie hatte ich einen Talk über was dann alles mit den Bildern möglich ist, ja, was man vorher überhaupt nicht machen konnte, ja, ob das nur die Galerien sind oder ob das die Captions sind oder ob das die Umrandungen sind, ja, wo auf einmal dann ein Radius da ist, der das Ganze dann sehr interessant macht. Ich meine, da gibt's schon Möglichkeiten, dass die Kreativität auf einmal dann die Skepsis übernimmt, ja, also überrollt sozusagen. Also das habe ich immer wieder mal gesehen, dass also sobald man also dann die Top-Toolbar hatte und dann die Distraction-Free, also ablenkungsfreie Methode und dann auf einmal so ein Block nach dem nächsten sich dann einfach mal so dran gewöhnt hat, okay, es gibt einen Quote-Block, ja, kann ich das irgendwie ändern, ja, kann ich da Farbe ändern, kann ich da die Größe von einem Schreiben, von einem Text ändern und so, dass man dann eben schon sich ein bisschen mehr vertraut macht mit was dann eigentlich möglich ist und was man eigentlich machen will. Wenn man nur schreiben will, dann nimmt man sowieso meistens wahrscheinlich nicht WordPress, ja, sondern ist eben in einem Google Doc oder in Word und macht dann Copy-Paste. Das funktioniert auch wesentlich besser, als es im Classic Editor funktioniert, habe ich also festgestellt. Also gibt's viele Möglichkeiten, aber man muss halt wollen, ja. Also ich kann gut verstehen, dass jemand nicht sagt, okay, das Alte funktioniert. Ich habe einen Autor aus New York, der schreibt also ganz viel über Musiker, Pop-History, auch über Sports. Und der hat so ein ganz ausgeklügeltes Layout-System, das der selber handcodiert mit HTML. Und ich habe den, glaube ich, 1,5 Jahre versucht, immer wieder mal an den Blog-Editor heranzuführen. Ist mir nicht gelungen. Ja, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich jetzt gesagt habe, okay, er braucht einen Developer, der ganz klar aufpasst, dass sein Design nicht leidet, wenn Updates kommen. Das kann immer mal sein, dass also ein Plugin dann nicht mehr funktioniert und so weiter. Da braucht er einen Developer, der ihm da helfen kann, der also auch früher weiß, wie das früher alles funktioniert hat. Aber das ist natürlich, kann ich alles voll verstehen. Der Mann ist retired, ja, hat die Freude mit der Forschung, was denn alles dahinter ist, über Marilyn Monroe oder über einen Jazzmusiker oder über die Beatles. Er hat da also 10.000 Wörter in einem Post drin, dass der nicht ändern will. Das kann ich unheimlich gut verstehen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, wenn man so will. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Birgit, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich hoffe, es hat geholfen.
Ja, unbedingt. Also definitiv.
Ja, wie gesagt, ich bin am WordCamp Deutschland, wenn ihre Zuhörer da sind oder deine Zuhörer da sind, und einfach, ich bin immer offen zum Gespräch, auch wenn ich schon mit anderen im Gespräch bin, nur dazu, wir können alle uns gegenseitig dann vorstellen und dann über das gleiche Thema reden. Das ist eben das Schöne an der WordPress-Community, ja, dass wir alle eigentlich sehr viel Passion da haben.